Sehr geehrte Gäste, es gibt noch Plätze, auch in den vorderen Reihen. Also ich darf Sie bitten, jetzt Platz zu nehmen und bin dann auch mal gespannt auf den heutigen Abend und den Verlauf des heutigen Abends. Ich glaube, da dürfen Sie auch noch gespannt sein. Sehr interessante Thematik heute, 50 Jahre Gemeinde Schwedenzell und bei Ortsteil Heilbrunn. Und ja, ich darf jetzt, nachdem Sie Platz genommen haben, auch noch den Musikverein recht herzlich begrüßen. Wie immer, etwas Probleme mit der Technik. Ich rede jetzt einfach mal ganz laut. Recht herzliches Willkommen an den Musikverein Schenkenzell. Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr den heutigen Abend etwas umrahmt. Und ich darf euch jetzt bitten um euer erstes Stück. Vielen Dank. Jetzt müssen wir ein bisschen Mose spielen und Musikverein in zwei Teile teilen. Vielen Dank, das war der Musikverein Schenkenzell zur Eröffnung mit dem Gruß an Schenkenzell. So. Hallo, jetzt. Ich hoffe, die Technik verlässt mich jetzt nicht. Also bei der Probe war das gar kein Problem. Das hat hervorragend funktioniert. Ja, liebe
Gäste, von meiner Seite aus einen recht herzlichen guten Abend. Es freut mich, Sie hier und heute so zahlreich in der Schenkenzeller Turn- und Festhalle begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen möchte ich alle aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Schenkenzell und alle aktiven oder ehemaligen Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Vertreter der Presse. Ganz besonders ist es mir eine Freude, heute Abend noch zwei ehemalige Gemeinderäte unter uns zu haben, die damals bei der Fusion aktiv mitgewirkt haben. Der Dieter Stephan und der Hermann Kaufmann sind heute Abend auch unter uns. Und der Willi Furst ist auch noch dabei. Das sind Altgemeinderäte, die noch Wissen und Zeitzeugen sind. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Sie heute Abend hier bei uns weilen dürfen und auch augenscheinlich bei guter Gesundheit. Das freut mich ganz besonders. Recht herzlich willkommen. Applaus 50 Jahre Gemeindereform und Zusammenschluss Schenkenzell und Kaltbrunn. Eine letztendlich erfolgreiche Verbindung. Dies versuchen wir für Sie heute Abend zu beantworten. Im Anschluss an die Vorträge darf ich Sie recht herzlich zu einem kleinen Umtrunk und Imbiss hier in der Schenkenzeller Halle einladen. Ein Dank gilt vorab schon einmal allen Beteiligten des heutigen Abends, insbesondere auch dem Team vom Bauhof sowie von der Verwaltung für die Vorbereitungen, den Landfrauen, die heute Abend schauen, dass genügend Getränke zur Verfügung stehen. Ebenso gilt mein Dank den Rednern der heutigen Veranstaltung, das ist dies Willi Schoch und Stefan Mayer, sowie den Vereinen, die sich in Form von Schautafeln Gedanken über die Entwicklung der Vereine und die zurückliegenden Jahre gemacht haben. Ein ebenso großer Dank, ich habe es vorher schon erwähnt, gilt dem Musikverein Schenkenzell für die Umrahmung des Festaktes. Gestatten Sie mir aber, Sie zunächst auf eine kleine Zeitreise in die Jahre 1970 bis 1974 mitzunehmen. Ich persönlich war damals noch nicht auf dieser Welt. Als sich die Gemeinderäte von Schenkenzell und Kaltbrunn auf den Weg machten und zusammengingen. Der Zeitgeist im ländlichen Raum Deutschlands soll von einem Gefühl des Aufbruchs und der Veränderung geprägt gewesen sein. Ja, vielleicht taugt dies ja heute als Vorbild. Die Menschen sehnten sich nach Fortschritt und Modernisierung, während sie gleichzeitig ihre traditionellen Werte bewahrten. Die Zeit war geprägt von Veränderungen und neuen Möglichkeiten. Und die Fusion von Schenkenzell und Kaltbrunn war ein wichtiger Schritt in einer gemeinsamen Zukunft. Lassen Sie uns zusammen einen Blick in die Vergangenheit werfen und danach voller Optimismus in die Zukunft gehen. Auf Platz 1 der Hitparade stand am 01.01.1974 Lobo mit I'd Love You to Want Me. Der Hit wurde aber schnell vom Spatz von Avignon, Mireille Mathieu und La Paloma AD abgelöst. Man sieht, in der Musikwelt wurden damals schon viele verschiedene Genres gehört, von Rock und Pop bis hin zu Schlager und Disco. Künstler wie die Beatles, Mungo Jerry, ABBA oder auch schon Peter Maffay und viele Schlagerstars waren besonders beliebt und prägten die Musiklandschaft dieser Zeit. Um ein Hauch der neuen, fetzigen und hippen Musik auch bei uns auf dem Land zu haben, wurden damals viele lokale Tanzbands gegründet. Diese sorgten bei verschiedensten Anlässen in den zahlreichen Schenkenzeller und Kaltbrunner Lokalitäten für Stimmung. Die Mode war von Schlaghosen, Schluppenblusen, Plateauschuhen, Wildlederjacken und vielem mehr geprägt. Auf dem Lande war das eventuell noch nicht überall angekommen, jedoch trugen die Jugendlichen auch hier vermehrt diese Kleidung. Lange Haare und Föhnwellen waren bei den jungen Männern im Kommen. Und zumindest die Koteletten trug man bis weit über die Backen. Im Fußball dominierte erstmals der FC Bayern München, welcher zweimal deutscher Meister 72 und 73-74 wurde. Die berühmte Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach war der damalige große Konkurrent zu den aufkommenden Bayern. Diese musste sich aber am 8. Dezember 1973 den Bayern mit 4:3 geschlagen geben. Badische Vereine wie der SC Freiburg, welcher noch im Amateurbereich mitmischte, oder auch der Karlsruher Sportclub in der zweiten Bundesliga beheimatet, spielten noch nicht mit im Konzert der Großen in der Bundesliga. Den kleinen KSC aus Kaltbrunn gab es erst seit ca. 6 Jahren. 1974 gelang der Nationalmannschaft im eigenen Land der Gewinn des zweiten WM-Titels. Im Handball wurde Deutschland zwar erst wieder 1978 zum zweiten Mal Weltmeister, aber im Kinzigtal gab es für den TV Schenkenzell damals zumindest noch mehr Derbys als heute und diese Derbys hatten auch ihren Namen verdient. Mittlerweile kam es auch hier zu Fusionen, die den Fortbestand des Handballs im oberen Kinzigtal sichern. Geopolitisch tobte der Vietnamkrieg. Mit dem Yom Kippur-Krieg endete die 5. kriegerische Auseinandersetzung arabischer Staaten mit dem Staat Israel im Oktober 1973. Im Bund regierte 1974 die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, SPD, und Vizekanzler Walter Scheel, FDP. Die Grüne Partei gab es damals noch nicht. Sie sollte sich aber aus den Protesten gegen die Atomkraft, welche in den 70er Jahren stattfanden, entwickeln. Politisch prägte damals die CDU das Land Baden-Württemberg und Hans Filbinger war Ministerpräsident desselben. Kommunalwahlen fanden erst wieder im Frühjahr 1975 statt. Warum kam es zum Zusammenschluss? Parallel zur Gemeindereform verlief die Reformierung der Landkreise. Bis Ende 1972 zählte Baden-Württemberg 63 Landkreise sowie 9 Stadtkreise. Der kleinste Kreis, der Landkreis Künzelsau, hatte damals knapp 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der größte, der Stadtkreis Stuttgart, war mit ca. 630.000 Einwohnerinnen und Einwohnern immerhin rund 18 Mal so groß. Der Landkreis Wolfach hatte mit 57.262 Einwohnern auch nicht die erforderliche Größe, um bestehen bleiben zu können. Diese historisch gewachsenen territoriale Gliederung, insbesondere der Landkreise, hatte vielfach Kritik hervorgerufen. Deshalb wurden in einem mehrere Jahre dauernden Prozess die insgesamt 72 Stadt- und Landkreise zum Jahr 1973 auf 44 reduziert. Ziel war es, die aufkommenden Probleme komplexer werdenden überörtlichen Aufgaben kommunaler Verwaltung, um beispielsweise die Abfallbeseitigung, das Verkehrswesen oder die Krankenhausversorgung zukunftsfest zu machen. Dies gelang aber erst deutlich später. Auch in den Kommunen in Baden-Württemberg waren bis auf wenige Ausnahmen die Gemeindegrenzen von Anfang des 19. Jahrhunderts nahezu unverändert geblieben. Über die Hälfte der Gemeinden in Baden-Württemberg hatten weniger als 1.000, viele sogar weniger als 500 Einwohner. Schenkenzell hatte zum damaligen Zeitpunkt rund 1.700 und Kaltbrunn rund 600 Einwohner. Das sind immerhin 400 mehr, als die Gemeinde heutzutage hat. Die meisten dieser kleinen Gemeinden, so auch Kaltbrunn, waren ehrenamtlich verwaltet. Ein wichtiges Ziel der Reformer war, dass auch im ländlichen Raum die wesentlich gestiegenen Bedürfnisse der Bürger nach guten Wohn- und Straßenverhältnissen, leistungsfähigen Kindergärten und Schulen, Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen sowie nach Kultur- und Sozialeinrichtungen befriedigt werden sollten. Dies erforderte aber eine gewisse Mindestgröße für die Gemeinden. Durch Fusionen kleinere Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften sollten auch im ländlichen Raum solche Einrichtungen bezahlbar werden. Die Kreis- und die einhergehende Gemeindereform in Baden-Württemberg sorgte aber nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Kritik und Widerstand. Da sie später zu einer Vielzahl von Zwangsfusionen kleinerer Gemeinden führte, viele Bürgerinnen und Bürger empfanden die Reform als Eingriff in ihre lokale Identität und Traditionen. Zudem gab es Bedenken hinsichtlich der bürokratischen Umstrukturierungen und möglichen Verlusten an Selbstverwaltungskompetenzen auf kommunaler Ebene. In einigen Regionen kam es daher zu Protestaktionen und Widerstand gegen die geplanten Fusionen. Unsere Gemeinden wollten zunächst nicht in den Kreis Rottweil, welcher als Landkreis ebenfalls umstritten war. Nicht unumstritten, sondern umstritten war. Schenkenzell und Heilbronn, so habe ich es im Protokoll entnommen, wollten lieber Richtung Freudenstadt, während die Stadt Schiltach und Lehengericht lieber Richtung Villingen gehen wollten. Es stand auch ein großer Kreis Mittlerer Schwarzwald mit Rottweil und Wolfach zur Debatte. Naja, nun heute wissen wir, wie es kam. Der Kreis Rottweil blieb bestehen und die Stadt Schiltach und mit Lehengericht und auch die Gemeinde Schenkenzell mit Kalbrunn kamen vom Kreis Wolfach hinzu. Altbürgermeister Paul Armbruster bezeichnete das Ganze 1983 als recht bedacht und unter den gegebenen Umständen als bestmögliche Alternative. Naja, die Bevölkerung sah das zumindest damals skeptisch. In den Jahren von 1968 bis 1975 verringerte sich die Anzahl der selbstständigen Gemeinden in Baden-Württemberg von den ursprünglich 3.379 auf 1.111. Zunächst setzte die Landesregierung auf freiwillige Zusammenschlüsse. Ab 1972 wurden die Gemeinden jedoch deutlich mehr gedrängt, sich neu zu strukturieren. Bis Mitte 1973 hatten unsere beiden Gemeinden die Möglichkeit eines freiwilligen Zusammenschlusses, welcher durch eine Prämie in Höhe von 121.873 Mark gefördert wurde. Danach gab es auch Zwangsheiraten. Beim Durchforsten der alten Protokolle stieß ich auf viele Dinge, die heute sehr vertraut anmuten und ähnlich den Problemen der heutigen Gemeinde sind. Es war eines konstant, die Protagonisten der damaligen Zeit, Bürgermeister in Schenkenzell war Paul Armbruster und in Kalbrunn war Gallenbach-Bauer Alois Armbruster ehrenamtlicher Bürgermeister. Bereits 1969 war Paul Armbruster auf Drängen Kalbrunner Bürgerinnen und Bürger hin als Bürgermeisterkandidat auch in Kalbrunn angetreten. Er hatte die Wahl aber gegen Namensvetter Alois mit 4 Stimmen Unterschied verloren. Eine Bürgerversammlung mit geheimer Abstimmung sowie eine Bürgeranhörung in den folgenden Jahren ignorierte der damalige Gemeinderat Kalbrunn und stimmte jeweils gegen die Zusammenführung. Näheres, denke ich, später. Ja, neben dem Zusammenschluss der beiden selbstständigen Gemeinden Kalbrunn und Schenkenzell wurde in dieser Zeit schon kräftig an der Verwaltungsgemeinschaft Schiltach und Schenkenzell gearbeitet. Zusätzlich zur Nachbarschaftshauptschule, welche heute unsere gemeinsame Grundschule beherbergt, wurde auch das gemeinsame Freibad geplant und gebaut. Dieser Prozess startete noch unter den 4 selbstständigen Gemeinden Lehengericht, Schiltach, Kalbrunn und Schenkenzell. Die heutige Verwaltungsgemeinschaft mit Schiltach war auch eine Folge der sich verändernden politischen Situation in Baden-Württemberg. Ich könnte Ihnen noch viel mehr aufzählen, allerdings denke ich, würde das zu viel Zeit in Anspruch nehmen und den Hauptteil des Abends schmälern. Eine Person, welche hier noch nicht sonderlich hervorgehoben wurde, war damals immer nah am Geschehen. Musste sie beruflich doch die Gemeinderatsprotokolle erstellen und Presseberichte verfassen. Er war damals in den Diensten der Gemeinde und als junger Mann Anfang 30 quasi live mit dabei, als die beiden Bürgermeister Armbruster den Eingemeindungsvertrag unterzeichneten. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Herrn Willi Schoch als Zeitzeugen.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Technische Probleme sind jetzt hoffentlich behoben. Der Herr Schoch kommt aber da hoch, dann können wir weitermachen. Vielen Dank und Entschuldigung, wie es so ist, die Generalprobe hat hervorragend funktioniert. Live ist live. Ne?
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schenkenzeller, liebe Kaltbrunner, meine sehr verehrten Gäste, auch ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und willkommen heißen bei unserem heutigen Festabend. Schenkenzell und Kaltbrunn seit 1. Januar 1974 eine Gemeinde. Dies seit einem halben Jahrhundert. Am 25. Juli 1973 paraffierten die beiden Bürgermeister Paul Armbruster und Alois Armbruster den Eingliederungsvertrag. Es war eine Vernunftehe. Und Vernunftehen sind bekanntlich nicht die schlechtesten Ehen. Ich persönlich habe die ganzen Reformen der 70er Jahre hautnah miterlebt. Ich war aber nicht der Einzige. Wir haben unter uns noch, wie vorhin schon erwähnt, die beiden Altgemeinderäte Dieter Stephan und Hermann Kaufmann. Ja, hautnah miterlebt. Deshalb werde ich Sie heute Abend über all die Geschehnisse informieren. Das Ganze nochmals in Kurzfassung Revue passieren lassen. Die Jahre 1969 bis 1973 waren recht anstrengende und lebhafte Jahre für die Landräte, für die Bürgermeister, für die Gemeinderäte, aber auch für die Bürger. Deutschlandweit eine Reform- und Erneuerungswelle. Auch Baden-Württemberg wurde davon nicht ausgenommen. Die kommunale Verwaltungsstruktur sollte fortentwickelt werden. Freiwilligkeit bei der Durchführung der Kreis- und Gemeindereform in Baden-Württemberg. Und Baden-Württemberg war das einzige Land, wo die Freiwilligkeit herrschte. Aber Freiwilligkeit mit Fragezeichen. Ich würde sagen, mit Abstrichen. Aber letztendlich konnten die weitreichenden Reformen von der Landesregierung nach Gesprächen und Diskussionen auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen noch einigermaßen im zeitlichen Rahmen und zur allgemeinen Zufriedenheit abgeschlossen werden. So, beginnen möchte ich nun mit der Kreisreform, wurde ja vorhin kurz angesprochen. Ein Modell, welches heftig umstritten war. Befürchtet wurde vor allem der Verlust der demokratischen Substanz sowie die Entfremdung von Bürgern und Verwaltung. Von 72 Stadt- und Landkreisen blieben letztendlich noch 44 übrig. WOL. Der eine oder andere hatte noch an seinem Fahrzeug das Kennzeichen WOL. Landkreis Wolfach. 10 Kilometer bis zur Kreisstadt. Der Kreis war überschaubar. Von der Struktur her, hergesehen, ausgewogen. So damals die Meinung der ehemaligen Kreisbürger. Ende 1969 kam der Entwurf der Kreisreform auf den Tisch. Nun begann die große Diskussionsrunde im Land, danach Abstimmung im Kabinett, dann wieder Anhörungsversuch. So ging das hin und her. Es sollte alles zügig gehen. Und der Grund, die Große Koalition mit CDU und SPD hatte hier eine recht breite Basis. Eine besondere Chance für eine tiefgreifende Reform. Die Angst, 1972 waren wieder Landtagswahlen, dann vielleicht mit anderer Besetzung. Die Reaktionen allgemein waren heftig. Großkreise sollten gebildet werden. Da kam Stimmung auf. Jeder Landrat versuchte, aus diesem Denkmodell Kreisreform Kapital zu schlagen. Sämtliche Kanäle mussten herhalten. Das Denkmodell wurde vielfach als eine Spekulation mit dem Ergebnis bestimmter Interessengruppen in den verschiedenen Regionen bezeichnet. Aber nun wieder zurück zum Landkreis Wolfach. Nach dem Entwurf soll der flächenkleinste Landkreis aufgelöst werden und in den Großkreis Offenburg eingegliedert. Und die 4 Randgemeinden, Schiltach, Lehengericht, Schenkenzell und Karlbrunn, dem Großkreis Villingen-Schwenningen zugeschlagen werden. Vielfach musste man sich im Anfangsstadium die Frage stellen, wozu das alles? Was und wem soll das nützen? Findet das Denkmodell überhaupt Interesse? Dazu die Antwort des früheren Ministerpräsidenten Filbinger. Das Denkmodell ist ein Modell zum Nachdenken und zur Diskussion, ließ aber andererseits keinen Zweifel darüber, dass die Landesregierung zu einer Gebietsreform fest entschlossen sei. Dann zur Stimmung im Landkreis Wolfach. Nach Meinung der Kreis-CDU sei der Großkreis Offenburg in seiner gesamten Struktur extrem anders geartet gegenüber unseren Schwarzwaldgemeinden. Deshalb der Gegenvorschlag eines arrondierten Kreises Mittlerer Schwarzwald. Dahin tendierte auch der Kreistag Wolfach im März 1970. Nun zur Erläuterung. Was beinhaltet der Kreis Mittlerer Schwarzwald? Das waren die bisherigen Städte und Gemeinden des Landkreises Wolfach unter Einbeziehung der Raumschaft Schramberg, Triberg, Prinzbach und Alpersbach. Vorteile: topografische Struktur, seine wirtschaftliche Ausstattung, sein land- und forstwirtschaftliches Gefüge und letztendlich die Erholungsfunktionen. Von der Fläche her wäre das eine Vergrößerung gewesen von rund 64.000 Hektar auf 96.000 Hektar. Und die Einwohnerzahl hätte sich vergrößert von 57.000 auf 114.000. Erstmals befasste sich auch der Schenkenzeller Gemeinderat im März 1970 mit der Kreisreform. Kritik kam auf. Keine Vorteile bei einer Verwirklichung. Das Gremium vertrat die Meinung, dass Reformen nicht durchgepeitscht, sondern in ihrer Zielsetzung und in ihrem Nutzen klar überschaubar sein sollten. Deshalb vorerst Beibehaltung des Landkreises Wolfach. In keinem Fall zum Großkreis Villingen-Schwenningen. Auch die Bürger sollten dazu gehört werden. Sie sahen ihr Interesse am besten in einem gestärkten, erweiterten Kreis Wolfach aufgehoben. Auch hier ein klares Nein zum Anschluss an den Großkreis Villingen-Schwenningen. Wie auch, das kam dann auch ins Gespräch, zum württembergischen Kreis Rottweil. Letzter Ausweg wäre dann noch der Anschluss an den Landkreis Freudenstadt. Es folgten Beratungen im Kabinett während der Sommermonate. Der Entwurf eines ersten Gesetzes zur Kreisreform lag dann im Spätherbst vor. Ergo, der Kreis Wolfach wird nun aufgelöst. Ein Kreis Mittlerer Schwarzwald wurde von den Reformern verworfen. Die Raumschaft Schiltach soll dem Landkreis Rottweil zugeschlagen werden. Einem Landkreis, über dessen Zusammensetzung noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden. Nach Meinung der Bürgerschaft und des Gemeinderates sollten die Möglichkeiten einer Zuordnung unserer Gemeinde zum Kreis Freudenstadt eruiert werden. Findet aber keinen Gefallen bei der Stadt Schiltach und der Gemeinde Lehngericht. Und warum? Beide Gemeinden tendieren in Richtung Villingen zusammen mit Schramberg. Die Kreisreform tritt nun in die entscheidende Phase. Jetzt gibt es einen konkreten Entwurf der Landesregierung. Nochmals eine Bürgerversammlung Ende November 1970 im Sonnensaal. Mit 100 Bürgern sehr großes Interesse. Der Entwurf sieht vor, die vier Gemeinden der Raumschaft sollen dem Landkreis Rottweil zugeordnet werden. Schiltach und Lehngericht tendieren aber eher nach Villingen. Schenkenzell liebäugelt mit dem Landkreis Freudenstadt. Was nun? Zu einer Zerschneidung der Raumschaft darf es aber nicht kommen. Darüber waren sich die vier Gemeinden einig. Am Kaibächle dürfe einfach keine Kreisgrenze sein. Im Interesse des Erhalts der Raumschaft dann eben Zuordnung zum Kreis Villingen. Am 23. Juli 1971 verabschiedete dann der Landtag die Kreisreform in dritter Lesung. Und damit war endgültig der Schlussstrich gezogen. Tatsache: Der alte Landkreis Wolfach wurde in den Großkreis Offenburg integriert. Die vier Gemeinden der Raumschaft Schildfach kommen zum Landkreis Rottweil und die Gemeinden im oberen Wolftal zum Landkreis Freudenstadt. Eines blieb aber für die Gemeinden Schenkenzell und Schildach: Wir blieben badisch. Wir wurden wohl auf Kreisebene dem schwäbischen Landkreis Rottweil zugeordnet. Aber der gesamte Landkreis Rottweil musste aber zum badischen Regierungsbezirk Freiburg. So wurde doch ein gewisser Ausgleich geschaffen. 5 Jahre später, Meinung von Bürgermeister Paul Amposter. Die anfängliche Skepsis und Ablehnung sei gewichen und hat Platz gemacht für Zufriedenheit. Der Kontakt nach Rottweil ist bürgernah und menschlich gut. Ihm scheine es, dass zwar die verwaltungstechnische Integration durchaus gelungen ist, die geistige Integration der Randgemeinde Schenkenzell doch aber hier und dort verbessert werden könnte. Dies zur Kreisreform. Ich bin nun bewusst darauf nochmals eingegangen, spielte doch diese Reform in gewissem Sinne in die Gemeindereform mit ein. Nun kommt aber das heiße kommunalpolitische Thema. Die Zielplanungsgrundsätze der Landesregierung für die Gemeindereform. Die Landesregierung hat in der Regierungserklärung im September 1970 angekündigt, dass sie im Jahr 1971 eine Zielplanung für die Gemeindereform aufstellen werde, mit dem Ziel, von den 3.379 Städten und Gemeinden werden am Schluss noch 1111 Gemeinden übrig bleiben. Also eine Minderung um 2/3. Die 1966 bis 68 entwickelte Planung soll hierfür überarbeitet werden. Die Landratsämter wurden gebeten, die Überlegungen mit den Gemeinden zu erörtern und Vorschläge, Anregungen und Bedenken dem Regierungspräsidium zu berichten. Die wiederum sollen dann dem Innenministerium eigene Vorschläge unterbreiten. Und die Ergebnisse weiterer Anhörungsrunden mit den Gemeinden werden dann erneut überarbeitet und die neue Fassung zur letzten Äußerung den Gemeinden vorgelegt. Erst dann erfolgte die endgültige Beschlussfassung der Landesregierung. Das kurz zum formellen Ablauf. Nun zu den Gemeinden Schenkenzell, Karlbrunn und dem Verwaltungsraum Schildach. Die Gemeinde Karlbrunn kann wegen ihrer geringen Einwohnerzahl nicht selbstständig bleiben. So sagte es die Zielplanung. Und die Gemeinde Schenkenzell nur dann, wenn sie mit der Gemeinde Karlbrunn zusammengeht und mit der Stadt Schildach eine Verwaltungsgemeinschaft eingeht. Ansonsten für Schenkenzell eine Einheitsgemeinde mit Schildach. Ich bleibe mal bei der Verwaltungsgemeinschaft. Eine solche müsste mindestens 8.000 Einwohner haben. der Verwaltungseinheit können mehrere Gemeinden mit einer Mindesteinwohnerzahl von 2000 angehören. Die Gemeinden sollen auf Dauer Bestand haben. Sie müssen in der Lage sein, einen Grundbestand gemeindlicher Aufgaben selbst wahrzunehmen. Das sind die Grundsätze der Zielreform zur Verwaltungsgemeinschaft. Die beiden Bürgermeister Peter Rottenburger und Paul Armbruster hatten frühzeitig schon klare Fakten geschaffen. Schon in der Aufstellung des Innenministeriums über die Zielplanung von 1968 sind die Gemeinden Kalbrunn, Schenkenzell, Lehengericht und Schiltach als örtlicher Verwaltungsraum mit Schwerpunkt Schiltach aufgeführt. Als wünschenswerte Zielstellung schlug 1969 das Innenministerium für den Verwaltungsraum Schiltach folgendes vor. A. Vereinigung von Lehengericht mit Schiltach, B. Vereinigung von Kalbrunn mit Schenkenzell, C. Zusammenarbeit der beiden verstärkten Gemeinden in einer Verwaltungsgemeinschaft, um die erforderliche Einwohnerzahl zu erhalten. Zwischen Schiltach und Schenkenzell alles geklärt, so die Presse. In einer gemeinsamen Sitzung im Mai 1974 beider Gemeinderatsgremien wurde dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erfüllung von Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes, wie sie die Schlussgesetzgebung des Innenministeriums zur Gemeindereform vorsieht, zugestimmt. Die Vereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft fülle im Grunde nur das aus, was schon an Gemeinsamkeit und gemeinsamem Tun vorhanden sei, so Bürgermeister Peter Rottenburger. Und weiter, von Schiltacher Seite werde die Schenkenzeller Selbstständigkeit jederzeit respektiert. Schenkenzell bleibe ein Teilverwaltungsraum der Raumschaft Schiltach. Die Vereinbarung sollte sich zum Nutzen und Vorteil der ganzen Raumschaft auswirken. Und Bürgermeister Paul Armbruster: Durch die Vereinbarung finde die konsequente Entwicklung, die durch die Kreis- und Gemeindereform eingeleitet wurde, ihren logischen Abschluss. Diese Vereinbarung trat dann am 1. Januar 1975 in Kraft. Und mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erhalten Schiltach und Schenkenzell eine Förderung vom Land in Höhe von 157.000 Mark. Diese Summe wurde dann für den Bau der Sporthalle verwendet. Noch eine kleine Anmerkung. Nicht die Stadt Schiltach fällt die Entscheidung im Rahmen der Vereinbarung, zum Beispiel über den Flächennutzungsplan, die Nachbarschaftshauptschule, das Schwimmbad, die Abwasserbeseitigung. Allein? Nein, das sind die beschließenden Ausschüsse. Und diese beschließenden Ausschüsse sind paritätisch besetzt durch die beiden Bürgermeister und je zwei Gemeinderäten der Gemeinden Schiltach und Schenkenzell. Nochmals, die Gemeinde Schenkenzell konnte zusammen mit Kalbrunn nur selbstständig bleiben, wenn man eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Schiltach als erfüllende Gemeinde eingeht. Und mit dem Abschluss dieser Vereinbarung und dem Zusammengehen der Gemeinde Schenkenzell mit der Gemeinde Kalkbrunn wurde die Selbstständigkeit von Schenkenzell garantiert. Nun aber zur Gemeinde Kalkbrunn. Wie schon erwähnt, die Gemeinde Kalkbrunn verliert nach dem Zielplanungsentwurf aufgrund ihrer geringen Einwohnerzahl ihre Selbstständigkeit. Wie verhält sie sich? Gibt sie kampflos auf? Oder wartet sie bis zum Schlussgesetz? Dann aber ohne die erhebliche Landesförderung. Die Schenkenzeller Verwaltung baut keinen Druck auf, zeigt sich aber in jeder Hinsicht gesprächsoffen. Und da möchte ich nun mal etwas mehr ins Detail gehen. Die Presse. Kalkbrunner Bürger bangen um Selbstständigkeit. Bürgermeister Alois Armbruster informierte am 4. März 1971 in der Klosterwirtschaft die Kalkbrunner Bürger. Künftig in größere Verwaltungseinheiten. Kleinere Gemeinden sollen aufgehoben werden. Zusammenschlüsse zunächst auf freiwilliger Basis. Doch der drohende Finger der Landesregierung sei schon erhoben. Er sehe für Kalkbrunn keine große Chance. Richtig, so war die Zielplanung. Er fuhr dann fort. Nach meiner Ansicht sollte man die dringlichsten Aufgaben sofort erledigen und sofort vollenden, wenn auch die Verschuldung zunehmen würde. Und das fand auch die Unterstützung der Bürger. In Übereinstimmung mit der Zielvorstellung und unter Berücksichtigung der reformpolitischen Konstellation hat sich der Schenkenzeller Gemeinderat im August 1971 entschlossen, mit der Nachbargemeinde Kalkbrunn Verhandlungen mit dem Ziel eines Gemeindezusammenschlusses aufzunehmen. Ein Arbeitspapier wurde ausgearbeitet und Kalkbrunn vorgelegt. Wenige Tage später diskutierte der Kalkbrunner Gemeinderat über dieses Arbeitspapier, konnte sich aber über weitere Verhandlungen mit Schenkenzell nicht festlegen, auch nicht nach der nächsten nicht öffentlichen Sitzung. Vorher wollte man den Willen der Bürger hören. Und das geschah dann auch am 1. Oktober 1971, Bürgerversammlung in der Klosterwirtschaft. Großes Interesse. 92 Personen waren gekommen. Bürgermeister Alois Armbruster. Finanzielle Lage gesichert, keine Notwendigkeit zur Aufnahme von Verhandlungen. Punkt. Die Bürger interessierte aber das Angebot der Gemeinde Schenkenzell. Und dieses wurde dann auch verlesen. Daraufhin gab es eine rege Diskussion. Ein Für und ein Gegen einen Zusammenschluss. Aber die Meinung eines Großteils der Bürger, einer Zwangseingemeindung, sollte man am besten durch freiwilliges Handeln entgegenwirken, um so die Vorteile der Freiwilligkeit auszunützen. Aber der Meinung war Bürgermeister Alois Armbruster gar nicht. Er persönlich sei für die Eigenständigkeit der Gemeinde und gab zu bedenken, dass bei einer Aufgabe der Selbstständigkeit sämtliches geschaffenes Gemeindevermögen an die Gemeinde Schenkenzell übergehen werde. Und ein Mitspracherecht im Gemeinderat kaum zum Tragen käme. Ja gut, das war seine Meinung. Verlangt wurde dann eine geheime Abstimmung. 63 Bürger stimmten für die Aufnahme von Verhandlungen mit Schenkenzell. 29 Bürger waren für den Erhalt der Selbstständigkeit. Das war schon ein eindeutiges Votum. Zum Abschluss gab dann Bürgermeister Alois Armbruster noch ein Statement ab. Und das Wesentliche aus diesem Statement habe ich herausgepickt. Kalbrunn ist lebensfähig, ohne größere Schulden. Höchstes Gut einer Gemeinde ist die Selbstständigkeit. Hatte er ja recht. Selbstständigkeit, die man nicht mit schnöden Geldeswillen verkaufen soll. Ortsvorsteher und Ortschaftsrat haben nur eine beratende Stimme. Im Gemeinderat sei man in der Unterzahl. Ich gebe nicht viel auf schöne Versprechungen, auch wenn sie vertraglich festgelegt sind. Wesentlich sei aber, das gesamte Gemeindevermögen in den Besitz der Gesamtgemeinde übergeben werde. Ich appelliere an das Verantwortungsgefühl der Bürger, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen. Ich bin gegen einen freiwilligen Zusammenschluss, weil die Vorteile eindeutig bei Schenkenzell liegen. Wenn dann eines Tages ein zwangsweiser Zusammenschluss kommen sollte, was noch nicht hundertprozentig feststeht, dann kann man uns wenigstens nicht den Vorwurf machen, wir hätten um einiger vermeintlicher Vorteile willen die Gemeinde verschachert und die Selbstständigkeit von Kalbrunn freiwillig aufgegeben. Das waren die Worte des langjährigen Bürgermeisters Alois Armbruster von Kalbrunn. Ich muss sagen, in gewissem Sinne muss man für seine Haltung Verständnis aufbringen. Aber nur in gewissem Sinne. Es ist doch so, dass die Landesregierung die Vorgaben gibt, nicht die Gemeinde Schenkenzell. Ferner ließ das Angebot in der Bürgerversammlung wohl keine weiteren Wünsche offen. Und Bürgermeister Paul Armbruster bedauerte, zur Bürgerversammlung nicht eingeladen worden zu sein. Das Abstimmungsergebnis hingegen sah er als Vertrauensbeweis an. Der Schenkenzeller Gemeinderat sah es als eine Pflicht an, nun auch die eigenen Bürger über den derzeitigen Verfahrens- und Verhandlungsstand zu unterrichten. Und dies geschah dann im Oktober 1971 im Ochsenzahn. Presse. Die Gemeinde Schenkenzell bietet Kalbrunn die Hand. Schenkenzell sieht es als Aufgabe an, die sich gesetzlich noch bietenden Möglichkeiten ernsthaft zu prüfen, zu diskutieren und einer Entscheidung zuzuführen. Das Angebot, das Arbeitspapier, umfasste 21 Punkte. Alle wesentlichen Festsetzungen und Absicherungen sind dann fixiert. Darin fixiert. Unter anderem die Zusammensetzung des künftigen Gemeinderates, die Einführung der Ortschaftsverfassung und der unechten Teilortswahl zur Sicherung des bisherigen Ortschaftscharakters und zur Erhaltung des örtlichen Brauchtums und des kulturellen Eigenlebens, die Förderung der Vereine. Noch werden vom Land freiwillige Leistungen für die Gemeindezusammenschlüsse gewährt. Paul Armbruster: Man muss einfach über den eigenen Kirchturm sehen und innerlich bereit sein, mit der Nachbargemeinde eine echte Interessenteilung herbeizuführen. Man muss in den noch ausstehenden Gesprächen bereit sein, die Probleme auf freiwilliger Basis zu lösen. Und Gemeinderat Eugen Fleig: Wir müssen hoffen, dass die Bürger von Kalbrunn uns glauben, dass sowohl der Bürgermeister wie auch der Gemeinderat guten Willen sind. Jetzt war der Kalbrunner Gemeinderat wieder an der Reihe. Bürgermeister Alois Armbruster informierte das Gremium über ein Gesprächsergebnis mit Landrat Ackenheil von Wolfach. Die Stimmung im Gremium konnte man schlecht beurteilen. Ein Teil äußerte noch genügend Bedenken aufgrund des Abstimmungsergebnisses in der Bürgerversammlung, entschied man sich aber doch für Verhandlungen. Ja, aber nicht gleich, sondern erst, wenn der neue Gemeinderat gewählt ist. Und ausgeschieden aus dem Gemeinderat waren damals Alois Hauer und Felix Hauer. Neu hinzugekommen Emanuel Borro und Raimund Fischer. Weitere Rateinholung. Eine Delegation von Kalbrunn holte sich im November 1971 nochmals beim Regierungspräsidium Freiburg Rat ein und Bürgermeister Alois Armbruster zusätzlich beim Landrat Ackenheim. Beide Ergebnisse. Ende des Prinzips Freiwilligkeit vermutlich 1974. Keine weitere Hoffnung auf weitere Selbstständigkeit für Kalbrunn. Rat für eine Fusion mit Schenkenzell. Nutzung der Freiwilligkeit. Das alles war eine klare Botschaft. So schloss das Jahr 1971. Kalbrunn bildete nun eine Verhandlungskommission. Dieser gehörten an Bürgermeister Alois Armbruster, Johannes Gruber, Konrad Hauer, Alois Groß, Ratsschreiber Bernhard Weidele und nachträglich noch Konrad Gruber. Diese Kommission tagte mehrmals im Januar 1972. Thema war einzig und allein das Arbeitspapier von Schenkenzettel. Der Wunschkatalog wurde nochmals präzisiert und erweitert. Es musste Verschiedenes rein in diesen Wunschkatalog. Und zwar, die Holzerträge dürfen nur in Kalkboden verwendet werden. Die Mehrzuweisungen bei einem freiwilligen Zusammenschluss sollen für den Ausbau der Kalkbrunner Talstraße, für den Ausbau der Siedlungsstraße, für die Renovierung des Rathauses, für die Anlegung eines Wasserhochbehälters, für die Feuerwehr, für den Waldwegebau und so weiter eingeplant werden. All dies wurde dann nochmals mit der Verhandlungskommission in Schenkenzell durchgesprochen und Bürgermeister Paul Armbruster wurde beauftragt, aufgrund dieses Ergebnisses einen Vereinbarungsentwurf für die Eingliederung auszuarbeiten. Beide Gemeinderatsgremien stimmten in getrennten Sitzungen diesem Vereinbarungsentwurf ohne Vorbehalt zu. Und Bürgermeister Alois Armbruster geht mit diesem Ergebnis in eine weitere Bürgeranhörung. Das war am 27. Februar 1972. Zuvor richtete aber Paul Armbruster einen Aufruf an die Kalkbrunner Bürger. Jetzt liegt es an Ihnen, Ihrem Gemeinderat, der sich mit großer Mehrheit für diese Verhandlungen ausgesprochen hat, zu bestätigen, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat. Wenn Sie sich am Sonntag für eine Zusammenarbeit entscheiden, dürfen Sie sicher sein, das Richtige für eine gute Zukunft unserer Gemeinden getan zu haben. Nach dem Gemeinderat nun das Wort der Bürger. Ihnen bleibt jetzt die endgültige Entscheidung. Nachdem der Gemeinderat beider Orte in vielen Einzelgesprächen und Sitzungen einen Vertragsentwurf erarbeiteten und diesem Anfang Februar auch zustimmten, ohne Wenn und Aber. Beteiligung. Es waren 77% der wahlberechtigten Bürger bei dieser Bürgerversammlung anwesend. Mit Ja stimmten 141 Bürger, das waren 56,4%. Mit Nein 109 Bürger, 43,6%. Diese Abstimmung hatte natürlich keinen legislativen Charakter. Mit diesem Votum ging es dann am 28. Februar in den Gemeinderat. Wieder rege Diskussion. Erhebliche Bedenken von Bürgermeister und einzelnen Gemeinderäten. Und aus dieser kritischen Situation eine geheime Abstimmung. Das war dann der Hammer. Zwei der Räte stimmten für einen Zusammenschluss. Sechs waren gegen einen Zusammenschluss. Eine Ablehnung entgegen dem Willen der Mehrheit der Bürger. ohne Begründung. Buchstäblich umgefallen der Kalkbrunner Gemeinderat. Die Presse. Überraschungen auch in der kleinen Politik. Und Bürgermeister Paul Armbruster wollte in einem späteren Schreiben die Beweggründe für eine Ablehnung wissen. Nicht nur er, auch die Bürger beider Gemeinden. Diese Anfrage löste wiederum beim Kalkbrunner Gemeinderat heftige Kritik aus. Der Gemeinderat einigte sich letztendlich auf finanzielle Bedenken. Unverständlich diese Begründung. Wo man doch während der gesamten Verhandlungen die finanziellen Überlegungen nie als vordergründig sehen und wo man die Gemeinde nicht des billigen Geldes wegen verkaufen wollte. Verzicht auf 790.000 Mark in einer Zeit, wo es um die Gemeindefinanzen kleinerer Gemeinden in Zukunft nicht mehr allzu gut bestellt sein wird. Nicht das Nein wurde von Bürgermeister Paul Armbruster und dem Schenkenzeller Gemeinderat kritisiert, sondern die Art und Weise, wie es zu diesem Nein kam. Die beiden Befürworter eines Zusammenschlusses im Kalkbrunner Gemeinderat machten dem Rest des Gremiums schwere Vorwürfe. Es wurde ihnen Beeinflussbarkeit, Unentschlossenheit und mangelnde Umsicht in Sachen Gemeindepolitik zur Last gelegt. Man habe mit inkonsequentem Verhalten das gesamte Kalkbrunner Gemeinderatsgremium unglaubwürdig und lächerlich gemacht. Als bitterer Nachgeschmack veröffentlichte Bürgermeister Stellvertreter Johannes Gruber, der zum damaligen Zeitpunkt schon 20 Jahre im Gemeinderat war, einen Leserbrief. Und dieser Leserbrief hatte es in sich. Einige Sätze daraus. Im August 1971 stellte die Gemeinde Schenkenzell einen Fusionsantrag mit einer ausgearbeiteten Fusionsvereinbarung. In 14 Sitzungen hatte der Kalkbrunner Gemeinderat darüber diskutiert. Warum haben die Nein-Stimmer nicht schon beim Eintreffen des Arbeitspapiers klare Kante gezeigt? Warum nicht nach der Bürgerversammlung am 1.10.71? Warum nicht vor der Bildung der Ausschüsse? Warum nicht, als die beiden Ausschüsse von Schenkenzell und Kalkbrunn bis in die Nacht hinein verhandelten? Warum nicht, nachdem alle Wünsche von Kalkbrunn durch Schenkenzell berücksichtigt wurden? Der Gemeinderat hat nicht zum Nutzen, sondern zum Trotz der Bürger entschieden. So Johannes Gruber, Hanseles Papa. Und ein weiterer Leserbrief endete wie folgt. Wir dürfen nicht locker lassen. Wir müssen handeln, weil wir die Pflicht und Schuldigkeit unseren Kindern gegenüber haben. Dem möchte ich nichts hinzufügen. Der Schwabo stellte dem Karlbrunner Gemeinderat durch das Umfallen kein Reifezeugnis aus. Und dann ging im Jahr 1972 nichts mehr. Im März 1973 startete das Land die dritte und letzte Anhörungsrunde. Die Gemeinden wurden nochmals aufgefordert, eine Stellungnahme zum Zielplanungsentwurf abzugeben. Anschließend Auswertung durch die Landesregierung mit anschließender gesetzlicher Regelung. Ende März 1973 konnte der Karlbrunner Gemeinderat immer noch keine Entscheidung treffen. Vertagung der Sitzung. Zur Gemeinderatssitzung Anfang April hatte Bürgermeister Alois Armbruster dann Landrat Odenried eingeladen. Dieser erläuterte dem Gremium nochmals den Zielplanungsentwurf, machte keine Aussicht für ein Weiterbestehen der Gemeinde Karlbrunn. Neu gebildete Gemeinden müssen mindestens 2000 Einwohner haben, um die Selbstständigkeit zu bewahren. Er rät zum freiwilligen Zusammenschluss mit der Gemeinde Schenkenzell. Man habe ja das Bestmöglichste im Vereinbarungsentwurf ausgehandelt. Die Freiwilligkeitsphase Ende am 30. Juni 1973. Jetzt müsse der Gemeinderat verantwortungsbewusst handeln, revidieren und korrigieren. Und diese Worte vom Landrat, die hatten Gewicht. Die Befürworter Johannes Gruber und Leonhard Gebele fanden langsam im Gremium Unterstützer. Nur aber, um die Mitgift nicht zu verlieren. Wieder kein Beschluss im Gemeinderat. Wieder Vertagung. Die Tage für eine vernünftige Entscheidung, die waren ungezählt. Letzte Möglichkeit unter dem Druck der gesetzlichen Zielplanung. Freiwilligkeit nutzen und sich die Sonderzuweisungen und Sonderrechte zu sichern. Dann endlich Karlbrunner Gemeinderat spricht sich am 12. April 1973 mit 7-2 Stimmen für eine Einheitsgemeinde Schenkenzell aus. Und dann wieder eine Überschrift der Presse. Nach der Gebetsmühle von Landrat Odenried gab es nur noch eine Alternative. Eine Zustimmung unter dem Druck der gesetzlichen Regelung. Am 25. Juni 1973 war es dann soweit. Alle Hürden waren genommen. Schenkenzell und Karlbrunn schlossen den Ehebund. Beide Gemeinden paraffierten den Eingliederungsvertrag. Einstimmige Annahme in getrennten Sitzungen zuvor. Die feierliche Unterzeichnung des Vereinbarungsentwurfs fand dann im Lesesaal im Schenkenzeller Rathaus in Anwesenheit des Landrates Odenried statt. Allseits wurde an diesem Abend der ehrliche Wille zu einem aufrichtigen Miteinander bekräftigt. nahezu 2 Jahre Verhandlungen. Freiwilligkeit noch kurz vor Ladenschluss genutzt. Und die Voraussetzungen für den Erhalt von nahezu 800.000 Mark Sonderzuweisungen gesichert. Der Eheschluss erfolgte mit einer Braut, die sicherlich mit einigem Bangen in die Ehe eintrat. Doch alle waren sich im Klaren, dass weder die Braut noch der Bräutigam auf diese Verwaltungsreform hin kreierten. Schließlich wird sich auch der Bräutigam bewusst sein müssen, welch große Verantwortung er ab dem 1. Januar 1974 und welches Stück, mächtiges Stück Mehrarbeit er mit diesem Bund übernommen hat. Der Wille wurde bekräftigt, der Braut den Schritt nach Schenkenzell zu erleichtern. Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich noch an diesen Moment sehr gut erinnern. Überhaupt an alles, wo ich das Ganze recherchiert habe, ich meine, es wäre es gewesen. Aber eins blieb mir. Das Bild, das ich selbst geschossen habe vom Alois Armbruster Bürgermeister, als er die Eingliederungsvereinbarung unterschrieb. Meine lieben Leute, ich habe vernommen, wie ihm die Kullertränen runterriefen. Ich habe Bilder gemacht. Ich glaube, diese Bilder sind irgendwo an einer Infotafel. Wenn Sie nachher noch rumgehen, können Sie das Bild anschauen. Aber das hat an mir ganz schön gekratzt. Das war mein schwerster Beschluss meiner Amtszeit, beteuerte Alois Armbruster Bürgermeister an diesem Abend. Es sei ihm schwer gefallen, die Selbstständigkeit einer Gemeinde aufzugeben. Die Verhältnisse hätten sich aber geändert. Für das zukünftige Zusammenleben und das Zusammenwachsen der beiden Gemeinden Schenkenzell und Kalbrunn sei ein guter Wille vorhanden. Und um die Interessen des künftigen Ortsteils Kalbrunn weiterhin zu vertreten, entschloss er sich, solange seine Gesundheit erlauben würde, das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen. Leben und Inhalt geben. Bürgermeister Paul Armbruster erleichtert. Man habe nun endlich einen Strich unter einen langen Weg gezogen, der einige Mühe gekostet hat. Es bestehe kein Anlass zu einer Genugtuung auf irgendeiner Seite. Keiner habe nach einer Verwaltungsreform gerufen und auch nicht gewünscht. Dann weiter mit einem Zitat Paul Armbruster. Ich glaube Ihnen, Alois Armbruster, und Ihrem Gemeinderat sagen zu dürfen, dass wir wenigstens versuchen, mit Ihnen zu fühlen, was Sie am heutigen Tage mit Ihrem Beschluss zu einem endgültigen Abschluss gebracht haben. Aber ich glaube, man muss auch sehen, dass eben unsere Bürger sich sehr rasch an neue Gegebenheiten gewöhnen. Man sei sich sehr wohl darüber bewusst, dass dieses Miteinander sehr viele neue Aufgaben bringen und dass es viele gemeinsame Sorgen geben wird. Er sprach den ehrlichen Willen der Gemeinde Schenkenzell zu einem aufrichtigen Miteinander aus. Dann Landrat Audenried. Eine richtige Entscheidung von Kaltbrunn. Die Möglichkeit, eine Vereinbarung noch während der Freiwilligkeitsphase auszuhandeln und abzuschließen und die eigenen Interessen geltend zu machen, habe man nun doch wahrgenommen. Ebenso das Anrecht auf Förderung dieses Gemeindezusammenschlusses in Form von Sonderzuweisungen. Er wünschte, dass die Gemeinden gut zusammenwachsen werden. Dies war schon ein bewegender Abend im Lesesaal des Rathauses. Ja, meine Damen und Herren, 50 Jahre Schenkenzell und Kaltbrunn gemeinsam. Die Bürger und Vereine sind sehr gut zusammengewachsen. Kaltbrunn hatte Schenkenzell einen großen Vertrauenskredit eingeräumt, welcher dem Gemeinderat wie auch den Bürgern eine Verpflichtung war. Und nicht nur das, was in der Vereinbarung fixiert war, wurde ausgeführt. Nein, den Bürgern von Kaltbrunn wurde stets immer das Gefühl gegeben, dass sie nicht irgendwo in das Verlassen hineingelaufen sind, dass man stets den Versuch wagte, gemeinsam, miteinander ein Gemeinwesen zu bilden. Und das hat man, wenn ich das zum Schluss so sagen darf, erreicht. Bevor ich aber dann zum Ende meines Vortrages komme, möchte ich es nicht versäumen, unserem früheren Bürgermeister Paul Amroster als auch dem Bürgermeister Peter Rothenburger aus Schiltach herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Ich betone nochmals, für ihren unermüdlichen Einsatz. Ohne Paul Amroster und ohne Peter Rothenburger hätte die Zielplanung des Landes für unsere Gemeinde und für unsere Raumschaft ein ganz anderes Ergebnis gebracht. Meine Damen und Herren, gerne habe ich für Sie recherchiert. Ich hoffe, dass es bei Ihnen einigermaßen gut und verständlich rüberkam. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Sehr geehrter Herr Joch, recht herzlichen Dank für Ihren sehr fundierten und ja, wirklich als Zeitzeuge hier heute nochmals aufgebrachten Beitrag. Sehr interessantes Thema das Ganze und recht herzlichen Dank, wie immer, in gewohnter Weise. Sie sind bei uns im Ort, ja, sagen wir, unser unschätzbarer Wissender, was die Geschichte des Ortes anbelangt. Und ich kann mich wirklich nur bei Ihnen bedanken für Ihre Mühen, die Sie sich gemacht haben und für Ihre Bereitschaft, dass Sie uns heute Abend hier an Ihrem Wissen teilhaben lassen. Vielen herzlichen Dank dafür. Nochmals recht herzlichen Dank, Herr Schoch, und einen großen Applaus für Sie, dass Sie sich das auch nochmals angetan haben und so in die Tiefen unseres Archives eingegangen sind. Vielen herzlichen Dank hierfür.
So, dann mache ich jetzt einfach weiter. Auch von mir einen schönen guten Abend miteinander. Ich möchte in meinem Beitrag heute Abend nur sehr kurz auf die Zeit des Zusammenschlusses eingehen. Vielmehr möchte ich einen Abriss geben über die ersten Jahre danach und die neuere Zeit. Alles wird sicherlich nicht aufzuführen sein. Ich habe versucht, ein paar bedeutende Ereignisse herauszusuchen. Zudem möchte ich noch aktuelle Entwicklungen aufzeigen, sowie einen Ausblick in die kommenden Jahre geben, was bei uns im Ort, im Ortsteil anstehen könnte. Abschließend gebe ich dann auch noch meine persönliche Einschätzung zum Zusammenschluss. Man wird bei den Projekten, die ich aufzähle, ziemlich schnell merken, dass es vielmehr um die geografische Eigenheit geht, nicht um den ausschließlichen Nutzen für den Ortsteil Karlbrunn. Wenn beispielsweise die Flurneuordnung, der Sportplatzumbau oder die Neubeschaffung eines leistungsfähigeren Feuerwehrfahrzeuges zur Sprache kommt, sind das Maßnahmen gewesen, die der Gesamtgemeinde gedient haben bzw. immer noch dienen. Somit ist die Frage, ob es ein alleiniger Rückblick auf der Ortsteil Karlbrunn ist, eigentlich obsolet. Es ist ein Rückblick von der Gemeinde Schenkezell auf unsere Gesamtgemeinde. Damit es nicht ganz so trocken wird, habe ich noch ein paar Bilder, die lasse ich noch einmal nebenher, zu den jeweiligen Punkten versuche ich, die einzublenden. Teilweise sind es Scans von Bildern, da bitte ich die Qualität ein bisschen zu entschuldigen oder aus Broschüre raus. Aber alles in allem soll es dann einfach ein bisschen lockerer werden, dass man ein Bild angucken kann. Und ich gebe mir Mühe, dass ich zeitig durch bin. Ich weiß, wenn man noch am Willi dran ist, ist natürlich die Messlatte extrem hoch. Aber ich gebe einfach mein Bestes, dass es dann doch in Ordnung wird. Doch zunächst möchte ich auf meine Anfrage zu Beginn des Jahres bei der Bürgerreferenten der Landesregierung eingehen. Und zwar habe ich die gefragt, ob und wann denn die nächste Kreisreform kommt. Ich habe dann auch eine Antwort bekommen. Sehr geehrter Herr Mayer, vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit knapp 2000 Einwohnern ist Schenkenzell die kleinste selbstständige Gemeinde im Landkreis Rottweil. Auf Nachfrage beim Ministerium des Innern für Digitalisierung und Kommunen kann ich Ihnen mitteilen, dass derzeit keine weitere Gebietsreform in Baden-Württemberg geplant ist. Was natürlich immer in Betracht kommt, sind die Ihnen wahrscheinlich bekannten, vielfältigen Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit. Für die anstehenden Feierlichkeiten anlässlich der 50 Jahre Kreisreform wünschen wir Ihnen und Ihrer Gemeinde eine gute Zeit und einen erfreulichen Rückblick auf das in Ihrer Kommune bereits Erreichte. Auch wenn es für den Moment keine Pläne für eine neue Kreisreform gibt, den Hinweis auf eine interkommunale Zusammenarbeit spiegelt die aktuelle Situation doch recht gut wider. Es muss sicherlich nicht jede Kommune in einzelnen Bereichen ihre eigenen Wege gehen, sondern die Zusammenarbeit suchen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Der immer größere Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand trägt leider seinen Teil dazu bei, dass viele Ressourcen in der Verwaltung für solche Tätigkeiten Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Wenn wir diese aufwendige, gerade beschriebene Arbeitsleistung der Verwaltung ummünzen auf die Zeit Anfang der 1970er, dann wird ziemlich schnell klar, dass eine kleine Gemeinde wie Kalbrunn es war, mit dem damals vorhandenen, oftmals ehrenamtlich und schlank geschnittenen Personalkörper sich definitiv schwer getan hätte, in den anstehenden Jahrzehnten bis heute effizient, bürgernah und erfolgreich zu arbeiten. Ein Rückblick auf die damalige Zeit ist wichtig und unausweichlich, denn was die früheren Entscheidungsträger geleistet haben, darf nicht verkannt werden. Und das ein oder andere ist sicherlich auch noch in die heutige Zeit übertragbar. Aber da die Zeit immer schnelllebiger wird, muss man sich auch mit den aktuellen Themen und dem fortschreitenden Wandel befassen, um zukunftsfähig zu bleiben. Wer immer nur zurückblickt, im Status quo verharrt und keine, manchmal sicherlich auch unbequemen, Entscheidungen trifft, wird keine effiziente Kommunalpolitik und Verwaltungsarbeit betreiben können. Dass die Einfachheit der Verwaltungsvorgänge und die Durchführung von Maßnahmen aus der Zeit des Zusammenschlusses der beiden Gemeinden manchmal für die heutige Arbeit von Vorteil wäre, viel Kosten sparen würden und der Schnelligkeit in der Durchführung dienlich wären, ist sicherlich unbestritten. Die Aufgabe einer Eigenständigkeit und die damit verbundenen, auch zunächst ungewissen Folgen für einen Ort, sind immer eine Hürde und werden keinem leicht fallen. So ist es auch aus den Protokollen der damaligen Sitzungen herauszulesen. Die Absicht und der Wille, für die Bevölkerung weiterhin einen lebenswerten Ort bereitzustellen, war auf jeden Fall bei den damaligen Entscheidungsträgern vorhanden und hat sie dazu bewogen, überlegt und geordnet zu handeln. Die finanzielle Not war damals sicherlich, in Klammer, noch nicht gegeben, um einen Zusammenschluss zu forcieren. Letztendlich hätte aber die Reform an sich dafür gesorgt, dass es so oder so gekommen wäre. Für mich bleibt als kurzes Zwischenfazit festzustellen, dass es eine gute Entscheidung war, den Zusammenschluss zu suchen. Zudem zeigt es, dass die Bevölkerung in der ersten Befragung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der Gemeinde Schenkenzell bereits 1971 eine zukunftsfähige Entscheidung getroffen hat, diesen, ich nenne es mal neuen und gemeinsamen Weg, zu gehen. Die gemeinsam ausgearbeitete Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Kalbrunn nach Schenkenzell ist für mich als Außenstehender, als jemand, der die Zeit von damals nur vom Lesen und Erzählungen kennt, ein auf Augenhöhe abgeschlossenes Werk. Und so war es am 28.12.1973, als die letzte Sitzung des Gemeinderates Kalbrunn stattfand. Bürgermeister Alois Armbruster und sein Stellvertreter Johannes Gruber begrüßten letztmalig die Gemeinderäte Otto Armbruster, Emanuel Boho, Leonhard Gäbele, Alois Groß, Felix Hauer und Konrad Hauer. Und selbstverständlich Schriftführer Willi Schoch. In dieser Sitzung wurden noch die vier Vertreter für den 12-sitzigen Gemeinderat in Schenkenzell zum 01.01.1974 gewählt. Dies waren bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl Raimund Fischer, Johannes Gruber, Emanuel Boho und Alois Groß. Und so kam schließlich zum 01.01.1974 die Gemeinde Kalbrunn zur Gemeinde Schenkenzell dazu. Doch wer kam da dazu und welcher Stand herrschte zum damaligen Zeit der Eingemeindung? Die letzten Daten aus dem Jahr der Eigenständigkeit waren 571 Einwohner, zur aktuellen Zahl sage ich nachher noch was, eine Gemeindefläche von gut 2300 Hektar, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, die Gemeinde Hart hat beispielsweise 1061 Hektar, Röteberg hat 1000 Hektar, Eichhalder hat 1500 Hektar, da waren wir doch tatsächlich mit 2300 Hektar doch relativ groß. Ein Haushaltsansatz aus dem Jahr von 387.000 D-Mark an Ein- und Ausgaben. Die Grundsteuer lag bei 200%, Grundsteuer A lag bei 200%, die Grundsteuer B bei 185% und die Gewerbesteuer bei 300%. Zudem war der Mietpreis bei 1,20 Mark pro Quadratmeter für die Gemeindewohnungen und die Bauplätze wurden mit 4 D-Mark pro Quadratmeter verkauft. Am, Am 30.01.1974 fand dann schließlich die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates statt. Vorsitzender war, wie schon gehört vorhin, Ortsvorsteher Alois Armbruster. Als Sitzungstag wurde der Donnerstag festgelegt. Die ersten Bauprojekte ließen nicht lange auf sich warten und so beschloss der Ortschaftsrat im Jahre 1974, das Feuerwehrhaus im Vortal zu erweitern und sanieren. Wurde es doch noch Anfang der 70er Jahre vom Kreisbrandmeister und Vertreter des Landratsamtes als falscher Standort betitelt und darum gebeten, Lager- und Fahrzeughallen für den Bauhof daraus zu machen und einen Neubau zu forcieren. Doch damals entschied der Gemeinderat noch, sich für den Erhalt des Standortes im Vortal. Wie sich heute zeigt, definitiv die richtige Entscheidung. Die ursprünglichen Baukosten von damals 252.000 D-Mark wurden schon damals als zu hoch angesehen, weshalb der Ortschaftsrat der Gemeinde einen Sanierungsvorschlag für 25.000 D-Mark für das Bestandsgebäude unterbreitete, sowie 65.000 D-Mark für den Anbau von 2 Fahrzeugboxen. In Kalbrunn wurde die Kurtaxe eingeführt, diese betrug 30 Pfennig pro Übernachtung und wurde im Vergleich zum Hauptort Schenkenzell anfangs nur zu 50% erhoben. Die Abgabe gab es auch nur vom 1.4. bis zum 30.9. Ein aktueller Blick in die Tourismuszahlen aus dem letzten Jahr zeigt, von den gut 22.000 Übernachtungen in Schenkenzell entfallen auf den Ortsteil Kalbrunn immerhin knapp über ein Drittel, nämlich 7.627. Im Jahr 1975 stand dann schließlich die Wahl des Ortschaftsrates an. Nach dem Ausscheiden von Otto Armbruster, Emanuel Boho und Felix Hauer rückten Konrad Gruber, Josef Armbruster und Hubert Mayer ins Gremium nach. Die Schülerbeförderung war in diesem Jahr großes Thema. Weitere Wartehäuschen wurden aufgestellt, eine zweite Buslinie für Erst- und Zweitklässler eingerichtet und für 6 D-Mark im Monat war es möglich, von dieser Beförderung Gebrauch zu machen. 1976 stand die Beteiligung an einer Dachsanierung des Klosters zur Diskussion. 70.000 D-Mark sollten die Kosten betragen. Das Gremium, wie auch der Schenkenzeller Bürgermeister, waren der Auffassung, dass der Erhalt des Klosters von wichtiger Bedeutung sei. Wenn man nichts tue, dann sei der Verfall vorprogrammiert. Der Ortschaftsrat schlug von den oben genannten Kosten eine Beteiligung von 10-15% vor. Zum ersten Mal war auch die Erhöhung der Tordurchfahrt des Klosters Thema. Die damals aktuellen 3,10 Meter waren ungeeignet, um eine weitergehende Belieferung der Bäckerei Springmann ausführen zu können. Bei einem Vorgespräch mit dem Landkreis als Träger der Straßenbaulast war für dieses kostspielige Thema wenig Gegenliebe zu finden. Vielmehr wurde eine Beteiligung an einer Umfahrung in Aussicht gestellt. Im damaligen Protokoll heißt es, dass es vom Ostweg die Abfahrt Kloster Schule oder Abfahrt Bäckerei Springmann geben könnte. 1977 wurde der Bau einer Kanalisation samt Kläranlage für Kalbrunn beschlossen. 1978 war ein besonderes Jahr für die Gesamtgemeinde. Die Flurneuordnung fand ihren Startpunkt, dauerte sie doch bis ins Jahr 1986 an. Ziel war es, den Hofgebäuden einen zeitgemäßen Weganschluss bereitzustellen, sowie verschiedenste Wald-, Forst- und Feldwege zu bauen oder zu ertüchtigen. Dieses Projekt wurde später in einem abgedruckten Prospekt, dieses Werk wurde später in einem abgedruckten Prospekt als Jahrhundertwerk betitelt. Sieht man die Eckdaten an und das, was bewegt wurde, ist dieser Begriff aus meiner Sicht keinesfalls der falsche. Niemand weiß, wie sich die Entwicklung, die Besiedlung bzw. deren Erhalt innerhalb der Gesamtgemeinde entwickelt hätte, hätte es dieses Programm nicht gegeben. Allein im Ortsteil Kalbrunn gab es 48 Wegemaßnahmen, die sich auf insgesamt 42,2 Kilometer Länge erstreckten. Das war jetzt eine Maßnahme zum Beispiel in Hinterwittiche davon. Am Gesamtprojekt waren insgesamt 350 Grundstückseigentümer beteiligt. Eine Anzahl, die beeindruckt, aber auch aufzeigt, dass man gemeinschaftlich, wenn es um die Sache geht und sich darauf konzentriert, gut und effizient zusammenarbeiten kann. Severin Groß hat es in seinem Grußwort so beschrieben. Nicht zu vergessen ist das vorbehaltlose Mittun der Grundbesitzer, die da und dort auch mal über ihren eigenen Schatten gesprungen sind. Das war die Kommission. Wohlverdient beim Getränk. Die Kosten beliefen sich auf sage und schreibe fast 8 Millionen D-Mark. Davon waren 85% Landeszuschuss. Knapp 1 Million steuerten die Anlieger mit Eigenmittel bei. Und so konnte der Gemeinde der Betrag von, muss man sagen, nur 257.000 D-Mark verbleiben. Die Mitglieder des damaligen Vorstandes waren Severin Groß als Vorsitzender, Paul Armbruster als sein Stellvertreter, Rudolf Haberer, Josef Dieterle, Dieter Stephan, Josef Bühler, Paul Hauer, Johann Georg Gruber, Konrad Hauer, Konrad Gruber als Bauleiter und Willi Schoch als Kassenverwalter. 1979 wurde das Klostermuseum in Wittichen eröffnet. Das ist noch der abschließende, genau. Auf der Wanne steht ja noch dieser Stein, wo an dieses Projekt erinnert. 1979 wurde das Klostermuseum in Wittichen eröffnet und die Sitzverteilung im Gemeinderat stand an. Trotz der rückläufigen Bevölkerungszahlen im Ortsteil Kalbrunn, welche eigentlich die Verringerung um einen Sitz bedeutet hätte, also von 4 auf 3, stimmte der Gemeinderat der Beibehaltung der bisherigen Sitzzahl zu. Auch die Kommunalabteilung ging mit der Beibehaltung überein, nicht zuletzt mit der Begründung, dass die starke Aufgliederung des Ortsteils Kalbrunn in Wittichen, Kalbrunn, Vortal und Heubach berücksichtigt werden sollte. Ebenfalls in dem Jahr wurde die Klosterdurchfahrt mal wieder diskutiert, diesmal aber als Ertüchtigung der Durchfahrtshöhe im Bestand. So ist es dann auch gekommen. Ich denke, heute sind wir mit unseren 3,70 Meter gut beraten. Die Holzabfuhr bleibt im Wald, der Rest kommt durch den Bogen und größere Fahrzeuge dürfen dankenswerterweise die fürstlich-fürstenbergischen Waldwege benutzen. Die Sanierung des Sportplatz Kalbrunn, der immer mehr mit Gras zugewachsen war, stand ebenfalls zur Beratung an. Die Rasenfläche hatte sich so verdichtet, dass bei großer Nässe das Wasser nicht mehr absickern konnte. Die durchnässte Spielfläche war dann der häufigen Inanspruchnahme nicht mehr gewachsen. Ein Kostenvoranschlag für die Wiederherstellung als Hartplatz lag bei 165.000 D-Mark. Ein Beschluss wurde im Gremium zunächst nicht gefasst. Man vertrat die Auffassung, dass die Sanierung zu diesen Kosten nicht in Frage kommen kann. Am 15. Juni 1979 teilte Ortsvorsteher Alois Armbruster mit, dass er aus Alters- und Gesundheitsgründen seine Tätigkeit zum 30. Juni 1979 beenden wird. In seiner Verabschiedung am 26. September erhielt er ein gesticktes Kalbrunner Ortswappen, ein Bild mit der Ansicht des Wittiger Tales, eine Kiste Wein sowie Blumen für die Gattin. Im Herbst 1979 stand die Vergabe der Entwurfsarbeiten für die Kanalisation und Kläranlage in Wittichen und im Vortal an. Nach den Wahlen 1980 wurde schließlich das nachfolgende Gremium gewählt. Leonhard Gäbele, Konrad Gruber, Raimund Fischer, Konrad Hauer, Herbert Meyer, Hubert Meyer, Peter Scheuermann und Paul Schmid. Ortsvorsteher wurde Konrad Gruber, sein Stellvertreter Peter Scheuermann. Das wären die ersten Jahre nach dem Zusammenschluss gewesen. Wenn wir einige Jahre weiterspringen, landen wir bei der Verlegung der Abwasserleitung aus Hinterwittichen bis zum Witticher Dörfle. Ein für damalige Verhältnisse gesehenes Mammutprojekt wurde doch mit viel Maschinenaufwand dafür gesorgt, dass die im Außenbereich liegenden Häuser an die Kanalisation angeschlossen wurde. Ein aus meiner Sicht in heutiger Zeit nahezu undenkbarer Vorgang, denn die Hürden des Naturschutzes mit den im Wittiger Tal vorhandenen kartierten hochwertigen Wiesen und Naturschutzflächen sind fast nicht mehr zu überwinden. Also auf dem Bild, die Kenner erkennen, welches das wahre Gerät ist für die Wittiger und Kalbrunner. Das steht nämlich unten links. Also da ist dieser Kabelpflug, ist da, das ist natürlich nichts. Nur, dass das nochmal klargestellt ist. Das war das letzte Bild. Zudem, die Errichtung des Baugebietes Schulwiese in Karlbrunn war eines der wichtigsten Projekte, um die Möglichkeit zu haben, Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Ich selbst gehe davon aus, dass ein Baugebiet in früheren Jahren den ein oder anderen dazu bewegt hätte, nicht wegzuziehen, sondern im Ortsteil zu bleiben und sich dort niederzulassen. Aktuell wären noch 2 Bauplätze frei. Mit den Beschlüssen der politischen Gremien. Im Jahr 2005 war der Weg frei für den Beginn eines neuen Kapitels in Sachen Sportplatz Kalkbrunn. Nie mehr rote Erde war die Devise und am Ende konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Über 2200 ehrenamtliche Helferstunden hatten sich angesammelt. Die anberaumten 332.000 Euro wurden untergrundbedingt um 25.000 Euro überschritten. Die Kostenteilung lag bei 200.000 Euro seitens der Gemeinde, 70.000 Euro aus Eigenmitteln des KSC und 62.000 Euro steuerte der Sportbund zu. Aktueller könnte dieser Punkt in heutiger Sicht nicht sein. Die Sanierung des Platzes steht an. Ein Riesenprojekt nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für den Verein. Zudem soll noch das Flutlicht auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden. Die entsprechenden Beschlüsse wurden in den Gremien bereits gefasst. Da gibt es dann auch noch ein schönes Bild vom Spiel. Vielleicht, wenn der Platz wieder saniert ist, vielleicht will nochmal jemand mitspielen aus dem damaligen Eröffnungsspiel. Es sind auch einige hier heute oben, das muss man schon sagen. Musik 2010 war für die Feuerwehrabteilung Karlbrunn ein besonderes Jahr. Nach der Ausmusterung des alten Mannschaftstransporters aus dem Jahr 1977 stand die Ersatzbeschaffung an. Nachdem man zunächst von einem gleichgelagerten Fahrzeug ausgegangen war, wurde seitens des damaligen Kreisbrandmeisters ein wasserführendes Fahrzeug ins Spiel gebracht und, wie wir alle wissen, auch beschafft. Nach mittlerweile 14 Einsatzjahren kann man sagen, die Umstellung hat sich gelohnt. Auch der Mehrwert für die Bevölkerung im Einsatzfall ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der für diesen Schritt damals gesprochen hat. Mit gut 170.000 Euro Anschaffungskosten gesamt, abzüglich Zuschüsse, war das Fahrzeug natürlich eine sehr teure Anschaffung. Ein heutiges Fahrzeug diesen Typs liegt ungefähr bei 270.000 bis 300.000 Euro. Es leitete die interkommunale Zusammenarbeit unter den Feuerwehren mit der Stadt Albersbach, allen voran mit dem Ortsteil Rainerzau, ein. 2012 wurde mit dem Friedwald eine neue Bestattungsform in der Gemeinde eingeführt. Mit der Fläche auf dem Rossberg konnte dafür aus meiner Sicht eine einzigartige Umgebung für eine solche Bestattung in der Natur aufgeboten werden. Die ruhige, abgelegene Lage, fernab von Stress und Lärm, hat sich als gut angenommener Bestattungsplatz etabliert. In der trockenen Jahreszeit hat zudem noch jeder Besucher ein kostenloses Andenken, wenn er vom Friedwald heimkehrt. Ein staubiges Auto. Die unechte Teilortswahl wurde im Jahr 2014 zur Kommunalwahl abgeschafft. Musik 2016 war das Jahr der Schwallungen. Mit viel Schweiß und immenser ehrenamtlicher Arbeit wurden die Schwallungen unter Federführung des historischen Vereins, allen voran Willi Schoch, aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Um eine bessere Einschätzung des Zustandes zu erhalten, wurden sie aufwendig gereinigt. Also der Endzustand sieht man hinter beim historischen Verein, da schläft sie noch. So wie sie bei uns noch vorhanden ist, sind sie in Deutschland nahezu einzigartig. Ein historisches Kulturgut aus der Flößerzeit, das es definitiv zu erhalten gibt. Es ist eines der Projekte, um das es mir wirklich schade ist, dass es eben nicht zur Sanierung gekommen ist. Die Voraussetzungen nach der Reinigung und Bestandsaufnahme waren günstiger denn je. Im Ortschaftsrat war und ist man nach wie vor der Meinung, dass die Erhaltung auf jeden Fall durchgeführt werden muss. Es geht hier nicht nur um eine touristische Nutzung, sondern es geht auch darum, was unsere Vorfahren geleistet haben. Mit akribischer Arbeit ist es ihnen gelungen, die Holzbringung im und durch den Schwarzwald möglich zu machen. Wir als Nachfahren sind meiner Meinung nach verpflichtet, solche historische Bauten für die Nachwelt zu erhalten, schon allein aus Respekt vor der Arbeitsleistung unserer vorherigen Generationen. Mit der Gründung des gemeinnützigen Vereins zum Erhalt der Rossbergkapelle im Jahr 2017 konnte ein historisches Bauwerk in eine Vereinsstruktur überführt werden, welches zuvor umfangreich für ungefähr 150.000 Euro saniert wurde. Auch hier waren wieder zahlreiche Ehrenamtliche am Werk, die es ermöglicht haben, dass die Kosten durch Eigenleistung gesenkt werden konnten. Dann kam die Breitbandinitiative des Landkreises Rottweil und die hat auch oder gerade im Ortsteil Thalbrunn erhebliche Vorteile gebracht. Ganz davon abgesehen, dass es ja mit dem Glasfaserausbau jetzt auch noch weitergeht, hat diese erste Maßnahme bereits dafür gesorgt, dass die Übertragungsraten in unseren Tälern massiv gestiegen sind. Nicht zuletzt gab es in vielen Gesprächen, sei es mit Personen aus Nachbarlandkreisen oder mit Touristen, ein verwunderter Blick, wenn man erzählte, dass es beispielsweise möglich ist, im Witticher Dörfle 100 Mbit zu empfangen. Im Jahr 2019 kam die Ertüchtigung des alten Rossbergsteiges zur Sprache. Man wollte damit erreichen, dass der fußläufige Aufstieg nicht mehr über die gerade erwähnte staubige Fahrstraße erfolgen muss, sondern über die alte Steige. Der Vorteil, auch wenn sie deutlich steiler ist, die Reduzierung der Strecke von 4 auf 2 Kilometer. Erstmals wurde versucht, über das LIDER-Regionalbudget eine Förderung zu erhalten, die die Finanzierbarkeit dieses Vorhabens deutlich erleichtern würde. Nach dem Antrag mit einem ausgearbeiteten Konzept kam schließlich die Nachricht mit dem positiven Förderbescheid. Durch die Schaffenskraft vieler ehrenamtlicher Helfer konnte ein Projekt zu Ende gebracht werden, das sich wirklich gelohnt hat. Dazu brauchte es mehrere hundert Arbeitsstunden für die Planung, Erstellung von Schildern, Ertüchtigung des Weges und den Neubau oder die Ertüchtigung vom Wanderparkplatz. Auch nochmal ein paar Bilder mit dem Bauhof zusammen, wie er angelegt wurde, ist der Wanderparkplatz. Die alte Sandsteinrinne, die hunderte Jahre alt ist, sind ertüchtigt worden. Schilder sind aufgehängt worden, Sitzgelegenheiten und dann kommt da schon das nächste Thema. Der Neubau des SC Kalbrunn am Sportplatz stellt sicherlich eines der beeindruckendsten Projekte der neueren Zeit dar. Wenn über 4.000 ehrenamtliche Helferstunden und ein sechsstelliger Betrag an Eigenleistung von einem Verein zu so einem Ergebnis führen, dann ist das wahrlich ein Leuchtturmprojekt. Nicht nur für den Verein, sondern auch für den ganzen Ort und weit darüber hinaus. Mit der Sanierung der L405 im Bereich Vortal und der Feldsicherung am Burgfelsen standen zwei Projekte ins Haus, die für die Bevölkerung, aber auch die kommunale Seite einiges an Arbeit mit sich brachten. Schöner Ausblick. Das Thema Landschaftsoffenhaltung ist natürlich eines der bedeutendsten im Ortsteil bei uns. Ohne eine offen gehaltene Landschaft geht auch die Lebensqualität verloren. Das Zuwachsen der Täler bringt auch einen Verlust der artenreichen Vielfalt mit sich und auch das Tourismus- und Freizeitangebot für die Bevölkerung würde darunter leiden. Nachdem die Bewirtschaftung der Flächen gerade in Wittichen vakant wurde, setzte man sich zusammen und beratschlagte über das weitere Vorgehen. Für knapp 20 Hektar Fläche musste eine Lösung gefunden werden, Ansonsten drohte ziemlich schnell der Fortschritt der Sukzession. Ein maschinelles Mähen schied aus, nicht zuletzt wegen der topografisch schwierigen Lage und dem Abräumen des Mahdgutes. Das Bauen eines Zaunes durch eine Fachfirma wäre bei den Flächen auf ungefähr 150.000 Euro gekommen. Bei einem jährlichen Höchstfördersatz von 30.000 Euro hätten wir alleine 5 Jahre gebraucht, bis wir den aktuellen Stand erreicht hätten. Und so beschloss man, selbst tätig zu werden. In der neu gegründeten Gruppe Die Zaunbauer arbeitete man sich schnell ein und konnte in über 400 Arbeitsstunden 28 Kilometer Litze verlegen, über 1000 Pfosten setzen und 4000 Isolatoren verbauen. Um dann auf ein Ergebnis zu blicken, das für viele, auch für mich, vorher nicht denkbar war. Dazu kommt natürlich noch die Bereitschaft unseres Bewirtschafters, zu uns ins Tal zu kommen und diese Tätigkeit zu übernehmen. Auch dieses Jahr sollen noch 3 weitere Flächen eingezäunt werden. Morgen früh um 8 Uhr in Hinterwittiche wäre Treffpunkt. Da geht es nämlich weiter. Also wer Lust hat, kann gern dazukommen. Wir sind auf jeden Fall da. Die Gründung eines Vereins, um eine bessere, auch rechtliche Struktur zu erhalten, ist immer noch ausstehend. Das weiß ich. Auch für Förderanträge wäre ich diese Struktur deutlich besser. Da sind sie, unsere wichtigsten Arbeiter. Schlussendlich bin ich der Meinung, dass dieses Thema der Beweidung zur Offenhaltung der Landschaft sich in Zukunft auf die Gesamtgemeinde ausbreiten wird. Mich besonders gefreut sind die Rückmeldungen auch aus den umliegenden Gemeinden, die über die Presse auf unsere Arbeit aufmerksam wurden und sich interessiert und auch beeindruckt zu dieser Arbeitsleistung geäußert haben. Der häufigste Satz, den ich gehört habe, war aber: Die Fläche gehört euch doch gar nicht, warum macht ihr das dann? Der Satz ist in der Sache richtig, hat mich, mit Ironie jetzt, das bitte sehr, dazu bewogen, einmal mit dem Adlerfarn, den Haselnusshecken, dem Ginster und den Dornen in Kontakt zu treten. Ob sie es glauben oder nicht, die haben sich völlig unbeeindruckt von den Besitzverhältnissen gezeigt. Bei der Landschaftsoffenhaltung zählt letztendlich das Ergebnis und nicht die Besitzverhältnisse. Wir haben zum Grundstückseigentümer ein gutes Verhältnis aufgebaut. In anderen Fällen sind wir wieder auf ihn angewiesen. So läuft halt aus meiner Sicht eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Zum Thema Landschaftsoffenhaltung durften wir vergangenes Jahr noch einen zweiten positiven Förderbescheid über das Niederregionalbudget in dieser Legislatur erhalten. Der gut 20.000 Euro teure selbstfahrende Häcksler wurde mit 80% der Nettokosten gefördert und hat sich über den Winter als effektives Hilfsmittel und Arbeitserleichterung erwiesen. Auch im vergangenen Jahr, da startete die Feuerwehrabteilung Kalbrunn ihre Mitgliederwerbung, nachdem der Feuerwehrbedarfsplan verdeutlicht hatte, dass dringend etwas getan werden musste. Ohne lang darüber nachzudenken und zu jammern, wurden die Ärmel hochgekrempelt und die Klinken geputzt. Das Ergebnis war eine Erhöhung der Einsatzkräfte um mehr als ein Drittel auf aktuell 26. Somit ist fast jeder 10. Einwohner im Ortsteil Kalbrunn Mitglied der Feuerwehr. Für das laufende Jubiläumsjahr darf ich auch noch auf den im Dezember stattfindenden Weihnachtsmarkt auf dem Klosterplatz in Wittichen hinweisen. Die Terminvergabe erfolgt in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates am 27. Mai. Zudem besteht auch eine enge Zusammenarbeit mit der Kirche in diesem Jahr, denn das Kloster, wie Sie ja alle wissen, wird dieses Jahr 700 Jahre alt. Eine erste Museumsöffnung fand bereits am vergangenen Sonntag statt. In den Sommermonaten soll einmal im Monat das Museum geöffnet werden. Ein Vortrag des Historischen Vereins zum Leben der seligen Luitgard am 13. September ist ebenfalls ein Punkt, zu dem ich jetzt schon sehr herzlich einlade. Die Ausweisung einer Wanderroute um das Kloster sowie die Antragstellung zur Errichtung eines Wanderweges über das Niederregionalbudget sind auch noch weitere geplante Maßnahmen in diesem Jahr. Auch wenn zunächst eine Wahl dazwischen liegt, sollte man sich durchaus Gedanken machen für den Fall, was die nächsten Jahre vorangebracht werden sollte. Die üblichen Instandsetzungen wie Straßen und Brücken stellen für uns ohnehin schon eine Herausforderung dar. Dennoch habe ich einige Punkte aufgeführt, über die man auf jeden Fall mal nachdenken muss. Die Ertüchtigung und teilweise Sanierung des Feuerwehrhauses im Vortal und des Rathauses in Wittichen, die Fortführung und der strukturierte Ausbau des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes, die Offenhaltung der Landschaft, die Förderung des Tourismus und der Wanderwege, die Schließung der beiden Kläranlagen in Wittichen und Karlbrunn sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Karlbrunn. Natürlich ist die Aufzählung nicht abschließend und auch hier wurde wieder klar, dass ein Großteil wieder auch als gesamtgemeindliches Projekt natürlich zu sehen ist. Alles in allem kann man festhalten, dass sich der Ortsteil Karlbrunn in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiter nach vorne entwickelt hat und auch noch wird, analog zum Hauptort Schenkenzell. Besonders ist sicherlich die Größe des Ortsteils gesehen an seiner Fläche. Der ein oder andere wird jetzt sagen, dass mit der Größe auch der finanzielle Aufwand mitkommt. Dem werde ich sicher nicht widersprechen. Allerdings ist die Weitläufigkeit für ein Schwarzwaldtal nicht außergewöhnlich. Die Tatsache, dass eine Vielzahl an Gemarkungsfläche einen naturschutzrechtlichen Status hat, bringt sicherlich viele Unwägbarkeiten mit sich, ohne diese jetzt verteufeln zu wollen. Der Aufbau zu guten Verbindungen, beispielsweise mit verschiedenen Behörden des Landratsamtes oder dem LEV, hat sich die letzten Jahre wirklich positiv entwickelt. Entschuldigung. Das bedarf der Zeit und auch des gegenseitigen Vertrauens, zeigt mir aber auch, dass es sich lohnt, das gegenseitige Gespräch und den Austausch zu suchen. Auch so ist in diesen Bereichen immer wieder ein Fortschritt möglich. Bevor ich langsam zum Ende komme, möchte ich nochmals auf die anfangs genannte Einwohnerzahl von 571 im Ortsteil Karlbrunn kommen, Stand 1974. Heute kann ich nur noch von 291 Einwohnern berichten. Auf den ersten Blick vielleicht erschreckend, doch bei genauerer Betrachtung dieser Zahl bin ich recht zufrieden, ob Sie es glauben oder nicht. Dass das ein oder andere Gebäude in den letzten 50 Jahren verschwunden ist, ist klar. Die Anzahl der Bewohner in den Gebäuden ist nicht mehr so vorhanden, wie sie noch vor 50 Jahren war. Teilweise lebten noch eine zweistellige Zahl unter einem Dach, zwei, drei oder auch vier Generationen. Trotzdem findet auch bei uns im Ortsteil ein Generationswechsel statt. Die Gebäude, die zum Verkauf stehen, werden auch verkauft, andere werden im familiären Umfeld weitergegeben. Die Altersstruktur verjüngt sich. Aktuell haben wir kein leerstehendes Gebäude, das zum Verkauf steht und nicht verkaufbar ist. Ein oder zwei Anfragen zur Anmietung oder zum Kauf eines Gebäudes bzw. einer Wohnung habe ich eigentlich immer, jedoch habe ich auch aktuell nichts anzubieten. Und so komme ich zu meinem Resümee der geringeren Einwohnerzahl, verbunden allerdings mit Zufriedenheit. Wieso? Wir haben letztendlich das, was sich wahrscheinlich viele von uns wünschen, alt werden in den eigenen vier Wänden. Das muss auch das Ziel sein, diese Lebensform zu erhalten, zu bieten oder gar auszubauen. Die bloße Einwohnerzahl darf dem Wunsch des Altwerdens in vertrauter Struktur, vertrauter Heimat, vertrauter Umgebung nicht entgegenstehen. Das sollte klar sein. Unser mobiler Pflegedienst, Essen auf Rädern, die Nachbarschaftshilfe und natürlich auch die pflegenden und betreuenden Angehörigen sorgen dafür, dass das möglich ist. Und genau das ist das Wichtige und vor allem auch Richtige. Nun liegt die Eingemeindung 50 Jahre zurück. Dass es immer noch Stimmen gibt, die zwischen den beiden Ortsteilen Schenkenzell und Karlbrunn stehen und auch dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehen, will ich gar nicht verhehlen. Ich selbst kenne die Gemeinde Schenkenzell mit ihrem Ortsteil Karlbrunn gar nicht anders. Ich darf auf eine wunderbare Kindergarten- und Schulzeit in Schenkenzell zurückblicken, auf viele Freundschaften. Auch heute vertrete ich, vielleicht sogar noch mehr denn je, die Auffassung, dass beide Gemeinden von damals durch den Zusammenschluss etwas gewonnen haben. Jeder Ortsteil hat seine Stärken und die gemeinsam zu fördern ist das Beste, was man tun kann. Mit Vorurteilen oder Unterscheidungen, wer wo wohnt oder wo gerade etwas entwickelt bzw. gebaut wird, ist niemandem geholfen. Wenn man sich für die Belange einsetzt, um den gesamten Ort voranzubringen, dann zeugt das auch von Wertschätzung dem oder den anderen gegenüber, dies zu respektieren. Es geht nicht darum, dass man nicht seinen eigenen Standpunkt oder gar seine eigene Meinung vertreten darf. Ganz sicher nicht. Aber eine gewisse Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit, seine eigene Engstirnigkeit hinten anzustellen und auf das große Ganze, das Gemeinsame zu schauen, ist sicherlich der richtige Weg zu einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, ein paar Dankesworte zu sprechen. Schließlich endet die Legislatur, meine Amtszeit, die Amtszeit aller ehrenamtlich kommunalpolitisch Tätigen in gar nicht so ferner Zeit. Mein Dank gilt unserer Gemeindeverwaltung, mit der ich nicht nur sehr gut im Kontakt stehe, sondern die auch sehr gute Arbeit leistet. Ebenfalls gilt der Dank dem Ortschaftsrat, der es mit mir die ganze Legislatur als Ortsvorsteher ausgehalten hat oder aushalten musste. Kann man jetzt sehen, wie man will. Natürlich auch dem Gemeinderat, denn die Schnittstellen in der kommunalen Zusammenarbeit der beiden Ortsteile und Gremien sind vielfältig. Und das größte Dankeschön gilt unserer Bevölkerung, den Helfern bei den einzelnen Projekten, die Menschen, die ihre Freizeit im Ehrenamt dafür für Projekte opfern, um den Ort voranzubringen und so dafür sorgen, dass der Ort Schenkenzell mit seinem Ortsteil Kaltbrunn weiterhin lebendig, lebenswert und zukunftsfähig ist, bleibt oder in manchen Bereichen auch erst wird. In den ja nicht abschließend aufgeführten Projekten steckt jeweils so viel ehrenamtliche Arbeit drin, dass es ohne diese teilweise gar nicht zur Realisierung gekommen wäre. Denn ich denke, es gibt was in unserem Ort, was sich mit Geld nicht bezahlen lässt. Und das ist unsere Dorfgemeinschaft. Und das Schöne ist, jeder kann seinen Teil mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen. Für den heutigen Abend wünsche ich beim anschließenden Umtrunk und Beisammensein viele interessante Gespräche, sei es aus der alten Zeit der Eingemeindung oder zum aktuellen Themen. Herzlichen Dank für das aufmerksame Zuhören und allen noch einen schönen Abend.
Ja. Lieber Stefan Meyer, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe dir auch noch eine Kleinigkeit. Du hast ja auch einige Zeit damit verbracht, das entsprechend im Archiv zu recherchieren. Und recht herzlichen Dank auch für dein Engagement. Und vielen Dank.
Ja, danke.
So. Ja. Nicht erschrecken, ich lasse mir es heute nicht nehmen, sagen wir mal noch ein Schlusswort zu sprechen, allerdings deutlich in der Kürze der Zeit. Schauen wir, dass wir vorankommen. Ich glaube, wir haben alle Durst und Hunger und das wäre natürlich dann die Belohnung für alle. Ja, vielen Dank nochmal, Stefan, für deine Ausführungen zum Ortsteil Kaltbrunn. Meine Damen und Herren, mit Wirkung vom 01.01.1974 schlossen sich die bis dahin selbstständigen Gemeinden Schenkenzell und Kaltbrunn zusammen. Seitdem wurde gemeinsam viel erreicht. Ich finde, die Zusammenführung beider Gemeinden hatte überwiegende positive Effekte. Übertriebene territoriale Gedanken sollten es heute nicht mehr geben. Um weiterhin stark zu sein, müssen wir gemeinsam agieren, damit unser Ort für die kommenden Jahre gerüstet ist. Leider hat sich die Dichte an Wirtshäusern und Hotels sowie Pensionen nicht aufrechterhalten lassen. Und über die Jahre verloren wir einige Gasthäuser. Aber trotz alledem haben wir noch die eine oder andere Einkehrmöglichkeit, sowohl in Kaltbrunn als auch in Schenkenzell. Die Hochzeiten des Tourismus erlebten wir in den 70er und 80er Jahren. Sie sind längst vorbei. Dennoch sind wir weiterhin eine prädikatisierte Luftkurortgemeinde und betätigen uns im Bereich des Fremdenverkehrs. Im Bereich der Schwarzwaldtourismus Kinzigtal sind wir mit 8.382 Übernachtungen auf 1.000 Einwohner an fünfter Stelle, was die Tourismusintensität betrifft. Dennoch verschwand einiges an Einzelhandel. Vieles hat sich verändert und die Schaufenster sind weniger geworden. Trotzdem brauchen wir uns nicht zu verstecken. Zwei Bäckereien, eine Metzgerei, ein kleiner Vollsortimentierer, ein Fahrradladen, ein Elektrofachgeschäft, zwei Fotografen und vieles mehr. In Zukunft kommt noch eine Konditorei dazu. Die Grundversorgung ist gesichert.
Mit Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Physiotherapeuten und Hebammen haben wir auch, was Gesundheitsversorgung anbelangt, einiges zu bieten. Zeigen Sie mir eine Gemeinde in unserer Größe, die so etwas hat. Derzeit durchläuft die Wirtschaft eine schwere Zeit, welche auch vor unseren Firmen nicht Halt macht. Wir haben aber in unserem Ort mit leistungsstarken Firmen und vielen Handwerksbetrieben eine gesunde Mischung, auch die derzeitige Krise zu überstehen. Die Verwaltung hat sich in den letzten Jahren verjüngt und im Bauhof hat die Gemeinde eine schlagkräftige Truppe beisammen. Auch wenn es nicht immer einfach erscheint, es ist doch eine Tatsache, dass es in einem Ort mit 1.900 Einwohnern im vergangenen Jahr noch zwei Flüchtlingsunterkünfte mit über 130 untergebrachten Personen gab. Aber das Klima im Ort noch immer recht tolerant und aufgeschlossen ist. Das Ganze kann nicht ohne Probleme ablaufen. Aber diese könnten weitaus größer sein. Bislang gibt es keine fremdenfeindlichen Angriffe, Parolen an den Wänden oder Ähnliches. Dies allein zeigt schon, aus welchem Holz die Bevölkerung geschnitzt ist. Chapeau dafür. Verkehrstechnisch muss man, wie vorhin getan, an das BZ-Verfahren Ende der 70er Jahre der Flurbereinigung erwähnen, welches so manchen Hof in der Umgebung eine entsprechende Zufahrt gebracht hat. Zu unterhalten sind viele Brücken und Straßen und wir sind stets bemüht, diese so gut wie möglich in Schuss zu halten. Wir sind im Ort an die Ortenau-S-Bahn angebunden und die Ost-West-Achse des mittleren Schwarzwalds, die B294, ist mit ihrem Verkehr zum einen Fluch, zum anderen aber auch Segen zugleich. In der Verwaltungsgemeinschaft mit Schöldach entstand die gemeinsame Nachbarschaftshauptschule. 2017 wurde, nachdem das Gebäude leer stand, die Grundschulen zusammengelegt und am jetzigen Standort in Schöldach zusammengeführt. Hier stehen in Zukunft Veränderungen an, Sanierungen an und im Gebäude werden notwendig, damit die Schule zukunftsfähig gemacht werden kann. Ohne Zweifel brachte uns auch die Verwaltungsgemeinschaft weiter. Ohne einen starken Partner an unserer Seite hätten wir niemals ein Freibad oder eine große Dreifeldersporthalle, die unsere Vereine nutzen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sozialgemeinschaft Schöldach-Schenkensel, welche mit ihren verschiedensten Aufgaben von der Altenpflege bis hin zur Nachbarschaftshilfe eine wichtige soziale Stellung einnimmt. Die Kindergärten in Schenkensel haben nach der Erweiterung im Schulhaus derzeit noch ausreichend Plätze für die nächsten Jahre und auch für die stark angestiegenen Kinderzahlen. Nicht zuletzt sind die Vereine ein lebendiges Beispiel, dass die Zusammenführung ein Erfolg war. Es gibt eigentlich keinen Verein mehr, der nicht Mitglieder aus beiden Ortsteilen hat. Die Leute profitieren vom großen Angebot an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen in Schenkensel und Kalkbrunn. Diese Symbiose ermöglicht ein gutes Miteinander und gegenseitiges Verständnis. Vielen Dank an alle Ehrenamtlichen, die ein reges und lebendiges Leben im Ort ermöglichen. Der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. So muss es ein Ziel bleiben, dass auch unser Teilort Kalkbrunn besser durch den öffentlichen Personennahverkehr in Schenkensel angebunden wird. Es muss auch weiterhin unser Ziel sein, ausreichend Wohnraum in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen und vieles mehr. Dies ist ein Prozess, der andauert und den wir alle gemeinsam mitgestalten können. Die nächste Möglichkeit ergibt sich bei der Wahl der Gemeinderäte und der Kreistagsabgeordneten am 9. Juni. Ich bitte Sie, gehen Sie zur Wahl und machen Sie Gebrauch von Ihrer Stimme. Sie haben mit 18 Kandidatinnen und Kandidaten eine breite Auswahl an engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Machen Sie davon Gebrauch. Ich selbst stehe für den Kreistag in Rottweil zur Wahl. Es wird Zeit, dass auch die kleinste Gemeinde im Kreis wieder einen Vertreter bekommt. Nun, ich darf den Musikverein jetzt zum Abschluss bitten, nochmal aufzuspielen, bevor wir uns dann hinten an Buffet treffen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.